Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Also ehrlich gesagt ist Weihnachten für mich immer sehr anstrengend.
Es soll nicht nur ein bisschen harmonisch sein, es soll sehr, sehr harmonisch sein. Sehr, sehr friedlich, sehr, sehr glänzend, sehr, sehr wunderbar.
Ja, also die Erwartung, dass wir da jetzt irgendwie so happy Weihnachten zusammen feiern, sehe ich dieses Jahr nicht und habe jetzt einfach keinen Bock.
Funkelnde Lichter am Baum, leuchtende Kinderaugen, alle in trauter Runde, Mutter, Vater, Kind, Großeltern, Singletante. Kein anderes Fest ist so mit Emotionen verbunden und mit Erwartungen, oft auch unausgesprochenen Erwartungen. Und es führt nicht selten dazu, dass an den Tagen rund um die stille Nacht besonders laut gestritten wird. Bei vielen Streitereien geht es vordergründig um Traditionen, wie wird der Baum geschmückt, Kirche, ja, nein. Wann und wo genau findet die Bescherung statt? Das sind Bagatellen, ja, die sich aber auswachsen können oder andere schwelende Konflikte aufdecken. Wie viel Tradition braucht das Fest und wann muss ich lernen, mit den eigenen Erwartungen zu brechen, um vielleicht ein anderes, aber doch entspanntes Fest zu verbringen? Familienkonflikte unterm Weihnachtsbaum, das ist das Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Hier im Studio Professor Jörg Fegert, er ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Ulm. Herzlich willkommen, Herr Professor Fegert.
Ja, guten Morgen, Herr Winkelheide.
Mögen Sie Weihnachten?
Ja, ich mag schon Weihnachten. Ich bin jedes Jahr froh, wenn es soweit ist.
Und froh, wenn es vorbei ist.
Das vielleicht auch, ja.
Sagen Sie mal, wie viel Tradition brauchen wir?
Ich denke, wir brauchen gerade in krisenbelasteten Zeiten Traditionen, weil wir wissen, dass Traditionen Rituale entängstigen. Alle wichtigen Schritte im Leben sind in allen Kulturen von Ritualen begleitet, von der Geburt bis zum Tod. Und wir wissen immer, wenn wir quasi aufgeregt sind, wenn Stress da ist, dann gibt uns ein gewisser Ablauf, der geordnet ist, Halt und einen Rahmen. Sobald das aber zum Korsett wird, und das passiert manchmal, gerade auch zwischen den Ansprüchen unterschiedlicher Generationen an Weihnachten, dann kann das auch zum Problem werden. Aber letztendlich zu wissen, wie was abläuft, wenn man eh schon aufgeregt ist, wenn es wie im Einspieler sehr, sehr schön sein muss, alles ganz harmonisch sein muss, alles super sein muss, ja, da hilft es zu wissen, jetzt kommt das und dann gibt's Geschenke, um mal so ein bisschen nach Loriot die Reihenfolge festzulegen. Und dann fängt der Streit auch schon an, gibt's nicht doch erst zuerst die Geschenke.
Und früher war mehr Lametta.
Ja.
Es gibt viele Erwartungen und es gibt aber auch viele Befürchtungen, was da kommen könnte. Wir haben eine kleine Umfrage, Annika Meyer hat sie zusammengestellt.
Jedes Jahr soll es eben dieses schöne Weihnachten sein und alle sind gestresst. Und was noch dazu kommt, es soll nicht nur friedlich und schön und glänzend und harmonisch sein, sondern alle sollen natürlich wahnsinnig entspannt dabei sein. Und dann wird schon mal das erste Säckchen gehoben und es bleibt natürlich nicht bei diesem einen Säckchen, sondern es wird dann irgendwann der Wein aufgemacht und der Eierlikör und. Was einmal die Folge hatte, dass zwar alle einigermaßen entspannt war, aber Muttern so drüber, dass sie mehr oder weniger tatsächlich zum Zeitpunkt der Bescherung, ich sag mal so, nicht mehr ganz Frau der Lage war und im Grunde alles schon gar nicht mehr mitbekommen hat. Und meine Schwester wiederum so fertig war und sauer war und entrüstet und überhaupt, dass sie dann pünktlich zur Bescherung den Tatort, also die Bescherung, verlassen hat und das Ganze natürlich völlig in die Luft geflogen ist.
Als Kind habe ich diese Situation, dass man zu einer Großeltern gefahren ist und die eigene Mutter, die hatte eigentlich schon irgendwann keine Lust mehr drauf gehabt, weil es einfach viel Fahrerei war und irgendwie auch vor Ort habe immer so getan, als wäre alles wunderbar und schön und gut. Aber im Endeffekt war halt nichts mehr wunderbar und schön und gut, sondern man hat sich halt getroffen, einfach weil es Tradition war, sich zu treffen. So. Und seit Jahren verlangt meine Mutter quasi das Gleiche, dass man dann zu ihr fährt und so tut, als wäre alles immer wunderbar und schön und gut, aber die gleichen oberflächlichen Gespräche im Endeffekt führt, über die sie sich so aufgeregt hat, also zu den Großeltern gefahren ist. Und so dieses sich wiederholende Schemata, das ist was, was mich wirklich, ja, das stört mich.
Ich bin Single-Tante. Ich habe zwei Nichten von meinem Bruder, die Kinder, und bin auch eingeladen worden, Weihnachten bei meinem Bruder zu verbringen. Der wohnt in einer anderen Stadt. Und ja, hätte da ein bisschen Anreise. Und man muss ein bisschen dazu sagen, wir haben familiäre Themen. Und das Jahr war nicht so glücklich miteinander. Und ja, also die Erwartungen, dass wir da jetzt irgendwie so happy Weihnachten zusammen feiern, sehe ich dieses Jahr nicht und habe jetzt einfach keinen Bock. Und ja, ich bleib daheim. Und die Entscheidung, dass ich das so mache, das versteht mein Bruder so nicht. So wie auch meine Mutter nicht, die auch an Weihnachten mit dabei sein wird. Ja, was einen natürlich umtreibt, was einen auch verletzt.
Die klassischen Weihnachtsthemen so haben wir nicht, also von Baum geschmückt oder was gekocht. Das ist alles klar geregelt. Wir verbringen halt Weihnachten immer bei ihren Eltern und da bin ich halt Gast und die Kinder theoretisch auch. Die Kinder benehmen sich aber nicht, als wären sie Gast, sondern die Kinder sagen, ich will das, ich will das, ich will das. Und dann reichen vier Erwachsene teilweise nicht aus für drei Kinder. Weihnachten ist halt so ein Moment, wo man nochmal an seine Grenzen teilweise rangeführt wird und dann aber auch jedes Mal wieder die Chance hat, daran zu wachsen.
Stimmen, die Anneke Meyer gesammelt hat zu Weihnachten. Weihnachten eine Gelegenheit, an sich zu wachsen, Herr Fegert?
Jede Gelegenheit im Leben ist auch eine Gelegenheit, an sich zu wachsen, wenn man sie nutzen will. Ich glaube, die Stimmen haben gerade deutlich gemacht, dass das vielleicht eine große Herausforderung ist. Vielleicht ist es ein Plan, an sich zu wachsen und zu sagen, nächstes Mal sage ich nein und ich fahre nicht dahin. Das eine Stunde vorher oder drei Tage vorher anzufangen und an sich wachsen zu wollen, ist vielleicht ein bisschen spät. Ich glaube, das Wichtigste ist, einfach mitzukriegen, für alle sind das besondere Tage, wie man gehört hat. Für alle ist es ein gewisser Stress und für alle hat es ein gewisses Element von Fake, von Schauspielen, von einer Illusion nachhängen, die man für jemanden versucht aufzuführen. Und das ist natürlich schon eine Frage, muss ich mir das antun? Und insofern ist es vielleicht auch sinnvoll, sich grundsätzlich mal die Frage zu stellen, wie will ich das machen, aber nicht kurz vorher, sondern eigentlich vorbereiteter mal zu überlegen, bringt mir das noch was oder für wen mache ich das und mache ich das auch gerne? Wurden ja die Großeltern angesprochen hier in den Beiträgen. Aber dieses, was einen umtreibt, wie es auch gerade in einem Beitrag hieß, das treibt einen ja das ganze Jahr über. Also viele Konflikte an Weihnachten haben mit Konflikten zu tun.
Die haben eine Geschichte, ne?
Die im ganzen Jahr bestanden haben. Und da ist es natürlich eine Illusion, dass man jetzt mit etwas Zuckerguss über dem Ganzen das zugleistern kann. Und da kommt es, glaube ich, eher drauf an, dass man auch offen ist, auch offen für Anderssein. Mir als Kinder- und Jugendpsychiater ist einfach auch immer wichtig zu sagen, worüber wir hier reden, über diesen Psychostress, über dieses Emotionale, das hat fast jeder. Das ist was ganz Normales. Das sind die Familien, die das jetzt haben, auch nicht unnormal, sondern das gehört fast zu den großen Festen mit dazu, dass man sich freut und dass man auch das Risiko hat, enttäuscht zu werden. Aber was wir auch haben, das sind wirklich Kinder, die das ganze Jahr über massiv Angst hatten, Depression hatten und die vielleicht auch die Chance brauchen, unter Leute in der Familie zu kommen und Gehör zu finden mit ihren Problemen. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, wir haben manches Leid, was das ganze Jahr da ist und das ist auch an Weihnachten natürlich da.
Ich habe mal gelesen, ein gelungenes Weihnachtsfest ist eigentlich eine Gemeinschaftsproduktion. Eine gelungene Gemeinschaftsproduktion, ist das eine gute Formel?
Ja, das ist eine gute Formel und wie bei Gemeinschaftsproduktionen braucht es ein bisschen Regieanweisung. Man muss ein bisschen was über den Ablauf wissen, aber man muss auch genügend künstlerische Freiheit haben, damit das Ganze lebendig ist und auch Improvisation, dass es läuft.
Wir haben über Instagram das Thema in die sozialen Medien gespielt und haben viele Rückmeldungen bekommen, auch ganz spannende, wo eine Hörerin oder Hörer anmerkt, nur so lange der Familie beiwohnen, wie es sich gut anfühlt, nicht über die eigenen Grenzen gehen und sich selbst damit schützen. Das ist auch ein Rezept?
Das ist auch ein Rezept. Das gehört, finde ich, aber auch besprochen, weil ein Rausgehen, ob mit knallender Tür oder ohne, ist ja auch ein sehr lautes Signal. Mhm. Ja? Und man stellt sich damit auch als Thema zur Debatte. Wenn man vorher anspricht und sagt, mir geht's im Moment wirklich nicht so gut, ich bin gerne bei euch, aber versteht auch, dass ich manchmal meine Pausen brauche. Und dann gehe ich einfach mal eine Runde spazieren, dann ist das anders, als wenn man das quasi spontan umsetzt.
Eine Rückmeldung war sozusagen, ich werde dieses Jahr Weihnachten alleine verbringen, weil ich auf den ewigen Stress keine Lust mehr hatte. Jetzt habe ich aber Respekt davor, mich Heiligabend einsam zu fühlen. Das ist sozusagen, sind die Kosten, nicht mitzumachen.
Das sind die Kosten und das ist eine Erfahrung. Ich wünsche der Person quasi viel Glück damit. Sie sollte sich auch gute Lektüre, gute Musik, die sie mag, bereithalten und sich wirklich einen schönen Abend machen und jetzt nicht quasi auf die Einsamkeit warten. Also auch da hilft ein bisschen Struktur, Programm Planung. Und Regie und Planung. Ja. Denn es ist ein besonderer Abend und viele andere sind in dem Moment spontan auch nicht zu erreichen.
Ja, eben. Ein Rezept sozusagen, was zur Diskussion gestellt wurde auf Instagram, auch an Feiertagen, wenn innerhalb der Familie ein Thema aufkommt, was mich triggert, gehe ich in die Konfrontation. Da ist mir ziemlich egal, ob Weihnachten oder Ostern ist.
Ja gut, das ist dann wenigstens authentisch. Wir haben das mit vielen Jugendlichen und wir finden das auch richtig, weil es bringt ja nichts, diese Konflikte zuzuschütten und zu sagen, das ist alles in Ordnung. Deshalb war es mir auch so wichtig zu sagen, das ist in vielen Familien so. Und eine Qualität von Beziehung ist, dass man sich auch streiten kann und hinterher gemeinsam weiterfeiern kann und nicht nur quasi mit einem steigenden Alkoholpegel, wie wir es auch gehört haben, sondern einfach, indem man Nähe und Distanz neu reguliert.
Was ja auch, Sie haben das vorhin gesagt, ja, der Vorteil von so einem Fest ist, es ist ein Rahmen, den man nutzen kann. Aber dadurch, dass jedes Jahr sowas Ähnliches passiert, gibt es ja auch eine Kontinuität und man merkt dann auch, dieses Jahr ist was anders. Also wir haben eine Rückmeldung über Instagram bekommen, wo es heißt, ich habe vor einigen Jahren meine Schwester verloren und seitdem verbringe ich Weihnachten allein mit meinen Eltern und nicht nur der Verlust schmerzt an den Feiertagen besonders, ich fühle mich auch alleingelassen mit beiden, also mit den Eltern und deren mitunter schwierigen Weltbild. Früher gab es ein Gleichgewicht, wir zwei Geschwister auf der einen Seite, die beiden Elternteile auf der anderen und diese Balance ist verloren und ich fühle mich oft den Eltern ausgeliefert und ihren Urteilen, weil ich niemanden mehr an meiner Seite habe. Gibt es einen Tipp, wie ich damit umgehen kann?
Naja, die erste Reaktion ist einfach volles Verständnis, weil Weihnachten ist ein Fest der Familie, wo man sich auch die intakte gesamte Familie vorstellt. Das heißt, Weihnachten ist ein Fest, wo Verluste auch besonders deutlich werden. Hier die Trauer um die Schwester. Das ist auch in Trennungsfamilien eine besonders anstrengende Zeit, wo es für die Kinder manchmal auch ein Horror ist, loyal zu allen Erwartungen zu sein, jedem Elternteil gleich viel Zuwendung zu geben. Also Weihnachten ist hier schon eine große Herausforderung. Was hier vielleicht ein Tipp wäre, wenn wir jetzt wieder bei dem Organisieren und Planen sind, ist das vorher mal anzusprechen und zu überlegen, was machen wir anders, was machen wir bewusst zum Gedenken an die Schwester? Wo nehmen wir uns einen Moment, wo wir trauern? Gehen wir vielleicht gemeinsam zum Friedhof? Und dann machen wir aber unser Ding auch neu und anders. Also zu schauen, dass man das alte Ritual nicht so aufführt mit einer nicht besetzten Rolle, sondern dass man überlegt, wie machen wir ein, um in der Metapher zu bleiben, ein neues Stück daraus, was vielleicht Zukunft hat.
Die Erzählung, die Weihnachtserzählung ist ja sozusagen auch ein Stück weit so, ja, die Feier der Kleinfamilie. Vater, Mutter, Kind. Das entspricht ja gar nicht mehr überall den Realitäten, oder? Also jedenfalls nicht der bundesrepublikanischen Realität.
Das ist so. Es ist so eine Suggestion von heiler Welt und alle kommen und schauen auf das Kind. Das hat ja schon auch was sehr, sehr Rührendes, weil es uns zeigt, wie wir Beziehungen lernen. Eigentlich in den ersten Kontakten spiegeln sich unsere Emotionen ja im Blick der Eltern. Und wir können, also die Babys können gar nicht ihre Emotionen ausdrücken, wenn sie es nicht von den Eltern quasi gespiegelt bekommen und auch Wörter dafür lernen. Und dafür, denke ich, ist Weihnachten ein rührendes Bild. Aber die Lebensläufe sind hier so, dass viele Familien das nicht durchhalten, dass wir Patchwork-Familien haben, dass wir schwierige Verhältnisse haben. Und das kommt hier nicht vor. Die Kinder bei mir in der Klinik haben in der Klinikschule dieses Jahr ein Projekt gemacht zu dieser Krippensituation und haben ganz verrückte Krippenbilder gezeichnet, in Anführungszeichen, mit gemischten Familien, sehr bunt, sehr, sehr divers. Und ich glaube, wir brauchen da auch neue Vorstellungen, was alles unter diesem Dach dieser geflüchteten Familie Platz hat.
Gleichzeitig hat es ja so eine normative Kraft auch, ne? Die sozusagen die Kleinfamilie und alles, was anders ist, reibt sich daran.
Ja, daher kommt ja auch dieser Phantomschmerz, den der Hörer angesprochen hat oder der Beitrag auf Instagram. Alles, was fehlt, alles, was nicht diesem Stereotyp entspricht, da fällt einem auf, bei uns ist was anderes. Aber dieses Anderssein, diese Vielfalt, ist ja auch eine Stärke und eine Chance. Deshalb gilt es quasi für die Lebensform, die wir das Jahr über bejahen, auch an Weihnachten eine Form zu finden und uns nicht in ein Korsett zu pressen, was zu der Lebensform sonst nicht mehr passt.
Aber das Problem ist ja, sämtliche Netzwerke, sämtliche Abläufe, wie sie im Alltag gelten, gelten während der Feiertage eben nicht. Das heißt, es muss ausgehandelt werden.
Es muss ausgehandelt werden und es wird nicht an Weihnachten ausgehandelt, sondern es wird vernünftigerweise vorher ausgehandelt. Es braucht einen Plan.
Sie haben schon angesprochen, das Problem, oder was heißt Problem? Also die Tatsache, es gibt Partnerschaften, die gehen auseinander und dann ist da aber noch ein Kind. Und für Eltern ist das ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Also Liebesbeziehung ist nicht mehr, aber Eltern sind wir nach wie vor. Und wie gestalten wir ein Fest so, dass das Kind nicht zwischen die Fronten kommt?
Das ist eine Herausforderung, aber die gute Botschaft ist, dass wirklich der größte Teil der Eltern das super schafft und auch darauf schaut, dass es für die Kinder nicht ein riesiger Wechselstress wird. Wir Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten haben zum Beispiel auch als Gutachter oft mit den wenigen Scheidungen zu tun, die dann wirklich in riesige Kämpfe ausarten. Und wenn dann jede Minute geregelt werden muss und gestoppt wird, ist das Kind rechtzeitig zurück und das muss gerichtlich geregelt sein und es gibt begleiteten Umgang, dann wird Weihnachten wirklich eine horrorartige Belastung. Ist aber da auch nichts Neues, sondern setzt einfach dem ganzen Jahr das Tüpfelchen auf das I auf. Und vielleicht ist Weihnachten in solchen Situationen auch nochmal der Moment, über ja, Geschichten wie den Kreidekreis nachzudenken und nachzudenken darüber, dass es vielleicht
Wenn's
besser ist.
Zwei an einem Kind zerren, könnte es klüger sein, mal loszulassen.
Genau.
Nun gibt es ja nicht nur die Eltern, sondern auch das Umfeld. Also bei Patchwork-Familien kann das ja sehr bunt werden.
Ja.
Die müssen ja sozusagen dann auch mitspielen und braucht es da einfach so ein Grundmaß an, sag ich mal, Toleranz auch.
Es braucht Grundmaß an Toleranz und sich kennenlernen und einen gemeinsamen Plan. Oft kommen ja da auch sehr unterschiedliche Interessen zusammen, auch unterschiedliche Generationen von Kindern. Das sind die Jugendlichen, Kinder aus erster Ehe und ganz kleine Kinder aus der zweiten Beziehung. Das sind völlig unterschiedliche Bedürfnisse und das muss man vorher auch überlegen, wie man dem gerecht wird, dass jeder an Weihnachten auch ein bisschen auf seine Kosten kommt.
Sie haben vorhin das auch schon mal so ganz zart angedeutet. Weihnachten kann eine belastende Situation sein, aber das ist sozusagen Stress, den jeder hat. Es gibt ja noch den Rest des Jahres. Und gerade wenn man sich die seelischen Belastungen und die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen anguckt, hat sich eine Menge geändert mit und seit Corona.
Das ist leider so. Wir haben eigentlich eine sukzessive Folge von Krisen und gerade die jungen Menschen im Übergang ins Erwachsenenalter, im Jugendalter, sind häufig aus diesen Schwierigkeiten nicht herausgekommen. Das heißt, wir haben ungefähr 3/4, die auch dank ihrer Familienverhältnisse relativ gut durch die Zeit gekommen sind. Und wir haben welche, und da ist die Schere auseinandergegangen, die erhebliche Probleme haben. Wir haben einen Anstieg von psychischen Auffälligkeiten in ganz Europa. Das Europäische Parlament hat letzte Woche eine Resolution verabschiedet und spricht von einer Mental Health Crisis in Europe, also einer Krise der psychischen Gesundheit, und appelliert deshalb, dass wir mehr über psychische Probleme reden müssen, dass wir offen sein müssen, dass wir Wege zur Hilfe aufzeigen müssen, dass wir Menschen mit psychischen Problemen, denen schlecht geht, nicht in die Ecke stellen dürfen, nicht abstempeln dürfen. Und das ist, glaube ich, auch eine zentrale Botschaft, weil denen geht es natürlich auch schlecht, wenn es allen angeblich gut geht.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Familienkonflikte unterm Weihnachtsbaum, das ist Thema dieser Sprechstunde. Unser Experte im Studio, Professor Jörg Fegert, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie an der Universitätsklinik in Ulm. Aus unserem Instagram-Kanal wollte ich noch eine Stimme zitieren. Da heißt es: Ich freue mich, wenn die Familie an Feiertagen endlich zusammenkommt und man Zeit füreinander hat, aber vielleicht ist es gut, Konflikte vorher anzusprechen und nicht durchs ganze Jahr zu schleppen.
Da kann ich nur zustimmen. Das war genau das, was wir vorhin ja auch versucht haben zu diskutieren. Das, was im ganzen Jahr läuft, läuft auch an Weihnachten oft unter einem Zerrglas oder einem Vergrößerungsglas dieser Erwartungen. Alles soll sehr, sehr schön sein, wie der eine Beitrag sagte. Und gleichzeitig halt einer hohen Sensibilität: Komme ich da überhaupt auf meine Kosten? Werde ich gesehen? Werde ich wahrgenommen? Ja. Und die Brücke zum Beitrag vorhin ist ja, es geht bei Weihnachten auch ein bisschen um eine Aufführung. Und die wird schon besser, wenn sie eine gewisse Regie und Planung hat. Und die macht man das ganze Jahr über.
Am Telefon Herr Karl aus Baden-Württemberg.
Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Ich wollte anmerken, also erstmal, ich komme aus einer Familie, wo es Tradition war, dass man Heiligabend daheim verbracht hat. Den ersten Weihnachtsfeiertag ist man zur einen Oma gegangen, den zweiten Weihnachtsfeiertag zur anderen Oma. Das war immer so. Und das hat eigentlich auch immer recht gut funktioniert. Ich habe jetzt selber eine Familie, zwei Kinder, beides Autisten. Und wir haben irgendwann mal gemerkt, das funktioniert nicht. Weihnachten geht so nicht. Wir können nicht Heiligabend bei uns feiern, den ersten Weihnachtsfeiertag zu den unseren, also zu meinen Eltern, den zweiten Weihnachtsfeiertag zu den Schwiegereltern. Das ging einfach nicht mehr. Wir waren dann 2017 in der Klinik mit den beiden Jungs. Da wurde dann der Autismus festgestellt und da wurde uns gesagt, ihr müsst nicht überall dahin gehen, nur weil das von euch erwartet wird. Eure Kinder können es nicht. Und seit diesem Tag läuft das alles entspannt und entspannt her. Wir haben das unseren Eltern gesagt. Wir haben gesagt, wir können nicht, wir würden gerne, aber es geht nicht. Wir haben das welch ein Glück verstanden. Ja, und das war das Schöne daran. Und jetzt gibt es Heiligabend keinen Stress. Wir haben dieses Jahr festgestellt, wir brauchen auch keinen Weihnachtsbaum, weil wir so viel anderes zu tun und zu erledigen haben, wo wir sagen, wir könnten ihn gar nicht genießen. Genau, und das wollte ich in die Runde schmeißen.
Herzlichen Dank.
Ja, dafür danke ich Ihnen sehr, Herr Karl, weil vorhin hatte ich ja ein bisschen über die Sorgen der EU in Bezug auf psychische Gesundheit gesprochen. Und eine der zentralen Sachen ist, die Bevölkerung über die spezifischen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen aufzuklären. Und das haben Sie ja in Ihrer Familie gemacht, als die Diagnose gestellt wurde, dass Ihre Kinder Autismus haben. War ja klar, sie sind auch veränderungsängstlicher und sensibler als andere Personen. Das heißt, man kann erklären, was steckt hinter Verhalten. Das ist kein schlechtes Benehmen, das ist kein, die Eltern haben das Kind nicht im Griff, sondern die Kinder sind in ihrem So-Sein anders im Umgang mit Veränderungen. Und deshalb ist das Schwierigste, was man ihnen zumuten kann, jeden Tag oder mehrmals am Tag die Situation zu wechseln und alles Vertraute wegzuhaben. Das heißt, wenn wir nennen das Psychoedukation, wenn wir über Krankheitsbilder so informieren können, dass es für andere nachvollziehbar wird, dann ist das Miteinander insgesamt sehr viel einfacher. weil man dann das nicht auf die Beziehungsebene, auf die Konfliktebene nimmt, sondern weil man versteht, was für jeden am besten ist. Und da war das jetzt gerade wirklich ein ideales Beispiel, um deutlich zu machen, wir können quasi die Probleme reduzieren und auch das Ansehen aller innerhalb einer Familie erhöhen, wenn wir offen über diese Probleme sprechen und auch die Hintergründe erläutern.
Bevor Herr Professor Fegert weitere Fragen von Ihnen beantwortet, gucken wir uns noch einen Aspekt des Themas ein bisschen genauer an. Seit den 1950er Jahren gibt es sie, die Telefonseelsorge, ein niedrigschwelliges Angebot in Problemlagen. Ich habe vor der Sendung mit Salome Möhrer-Nolte gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der Telefonseelsorge Nordhessen und im Vorstand der Telefonseelsorge Deutschland. Und ich habe sie gefragt, sind die Feiertage eigentlich eher eine anstrengende oder eine ruhige Zeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge?
Wir machen die Erfahrung tatsächlich in der Telefonseelsorge, dass das eine Zeit ist, wo wir sehr nachgefragt sind, wo viele Menschen anrufen, ganz besonders natürlich auch an den Feiertagen, wo es einen großen Bedarf gibt. Und in den Zeiten erleben wir oder bekommen wir dann auch gespiegelt, dass wir gar nicht so leicht erreichbar sind, dass man es mehrmals probieren muss, ehe man ein Gespräch bei uns haben kann. Und wir erleben, dass auch nachts kaum Pausen gibt. Man muss es tatsächlich mehrmals probieren. Auch als ratsuchende Person.
Wer meldet sich denn bei Ihnen? Sind es vor allem Männer? Sind es vor allem Frauen? Sind es ältere Menschen? Sind es Kinder? Gibt es Erfahrungswerte?
Ja, da gibt es Erfahrungswerte. Am Telefon kann man sagen, melden sich deutlich mehr Frauen als Männer. Das mag auch mit dem Kommunikationsverhalten von Frauen im Unterschied zu Männern vielleicht auch zusammenhängen. In der Online-Seelsorge, wir sind ja auch erreichbar über Mail und Chat, da erleben wir tatsächlich, dass auch mehr Männer sich melden bei uns. Da ist es eher so pari-pari, könnte man sagen. Aber insgesamt rufen bei uns Menschen aller Altersgruppen an. Am Telefon sind die Menschen, die ratsuchend sind, deutlich am ältesten. Da rufen zum Beispiel auch hochaltrige Menschen bei uns an. Und in der Chat-Seelsorge sind die Menschen im Schnitt zwischen 15 und 40 Jahren und in der Mail-Seelsorge zwischen 20 und 50 Jahren. Und am Telefon ist es wirklich querbeet, aber mehr Menschen, die ein bisschen älter sind und auch dieses Medium gewohnt sind.
Gibt es denn bestimmte Themen, die sich, sag ich mal, die nach vorne kommen, wenn es auf Weihnachten zugeht und um Weihnachten geht?
Also ein Hauptthema bei uns immer, das ganze Jahr über, ist Einsamkeit. Aber wir erleben, dass das dann auch vor Weihnachten oder in den Weihnachtstagen auch nochmal besonders thematisiert ist. Also dass Menschen das Gefühl haben, alle anderen haben jemanden, mit dem sie feiern können. Nur ich sitze vielleicht gerade alleine da oder meine Familie ist so zerstritten oder ich finde niemanden, mit dem ich Weihnachten feiern kann. Es geht auch um das Thema Erwartungen rund um Weihnachten. Also was sind meine Erwartungen? Große Wünsche nach, es möge schön sein, es möchte friedlich sein oder auch die alten Konflikte sollen mal da irgendwie ruhen. Thema Beziehung insgesamt ist immer ein Thema, das in der Telefonseelsorge häufig ankommt. Also Auseinandersetzungen mit familiären Beziehungen, mit Partnerschaftsbeziehungen, mit Nachbarbeziehungen. Die Familie trifft sich und das ist immer auch ein Thema, das besprochen werden will. Und wir erleben tatsächlich, dass Erschöpfung zugenommen hat. So jetzt besonders auch zum Jahresende. Wir erleben, dass seit Corona und seit diese großen Krisen da sind, dass die Menschen auch anrufen und sagen, ich bin so erschöpft, ich kann nicht mehr.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Auch Corona haben viele ja als einen Einschnitt erlebt auch. Und manche, sag ich mal, Traditionen, die vorher existiert haben, die haben manchmal auch ein bisschen Mühe, sozusagen wieder ins Laufen zu kommen. Spiegelt sich das bei Ihnen wieder? Also finden Sie das als Thema auch?
Das finden wir auch als Thema und wir haben deutliche Zunahme auch des Themas Ängste bei uns am Telefon und auch in der Internetseelsorge feststellen können, dass das eine signifikante Steigerung gibt. Das Thema Ängste, diffuse Ängste oder sehr klare Ängste auch die Zukunft betreffend und auch speziell diese Weihnachtstage betreffend. Also, dass das Menschen entweder direkt benennen, dass sie Angst haben oder dass es dann sich auch als Thema herauskristallisiert im Gespräch.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein Thema ist sozusagen immer ein Dauerbrenner, das sind Beziehungsfragen.
Ja. Alles rund um Beziehungen, Alltagsbeziehung, familiäre Beziehung, freundschaftliche Beziehung, weil das ja auch so ein Knackpunkt ist. Wir sind soziale Wesen als Menschen und da läuft nicht immer alles rund und da gibt es häufig einen großen Besprechungsbedarf und auch einen großen Besprechungsbedarf mit einer neutralen Person von außen. Und das können wir ja gewährleisten. Wir sind nicht beteiligt und bringen so einen Außenblick dann auch mit rein und sind anonym. Und man kann erstmal sich auch Entlastung verschaffen, indem man die eigene Sicht der Dinge erstmal schildert und dann miteinander draufschaut und schaut, was ist da vielleicht mein Anteil? Wo kann ich Einfluss nehmen? Und was muss ich vielleicht auch ein Stück lernen, erstmal so hinzunehmen?
Nun müssen die Menschen ja Kontakt aufnehmen zu Ihnen. Manchmal ist man ja dann aber auch in der Nachbarschaft, im Bekanntenkreis, ist man ja Beobachter und sieht dann zum Beispiel, dass da auch Konflikte sind. Sollte man da als im Umfeld, also Angehörige, Nachbarn, auf solche Konflikte reagieren?
Ich denke, in jedem Fall ist es gut, als Nachbarn oder Freunde Gesprächsangebot zu machen. Also wenn ich mitbekomme, da gibt es Konflikte, auch zu fragen, kann ich unterstützen? Oder wenn es zum Beispiel auch um Gewalt geht, das ist ja auch eine Erfahrung in so Feiertagen, dass auch die häusliche Gewalt oft zunimmt, dann auch konkret zu fragen, brauchen Sie Hilfe oder kann ich unterstützen? Oder auch eine Ermutigung, so eine konflikthafte Situation vielleicht auch mal zu verlassen und für Abstand zu sorgen und sich einfach als Gesprächspartnerin und interessierte Person zur Verfügung stellen und nicht weggucken. Ich denke, das ist wichtig im Umfeld.
Telefonseelsorge zur Weihnachtszeit, das war Salome Möhrer-Nolte. Sie ist Geschäftsführerin der Telefonseelsorge Nordhessen und im Vorstand der Telefonseelsorge Deutschland.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Familienkonflikte unterm Weihnachtsbaum im Studio. Professor Jörg Fegert vom Universitätsklinikum in Ulm. Herr Fegert, wir haben eine Mail bekommen von Herrn Meyer, der schreibt, vielleicht sollten Sie lieber an die denken, die Weihnachten alleine zu Hause sitzen. Die haben nämlich dieselben Sehnsuchtsgefühle.
Ja, Einsamkeit ist ein großes Thema, ist gerade im Beitrag ja auch angesprochen worden. Ich denke, es ist wichtig, an alle zu denken. Wir haben alle unsere Sehnsüchte und Wünsche, aber Sie haben recht, wenn man alleine ist, lohnt es sich auch, ein Programm zu machen. Was will ich mit mir an diesem Tag anfangen? Die Bundesregierung denkt an diejenigen, die allein sind. Es gibt jetzt ein großes Aktionsprogramm gegen Einsamkeit. Es gibt die Beratungsangebote wie die Telefonseelsorge, wie Krisenchat. Aber ich sehe schon, das sind Tage, die besonders schwierig sind. Gleichzeitig möchte ich sagen, glücklicherweise gibt es auch da Nachbarn, die jemanden spontan einladen. Es gibt relativ viel soziale Kontakte. Wir haben in den Kliniken, das zeigen mehrere Meta-Analysen über die Feiertage, nicht mehr Suizidversuche, nicht mehr Verzweiflungstaten als im Jahr sonst. Was wir allerdings bemerken, ist häufig ein Anstieg von Gewalt und Eskalation bei häuslicher Gewalt, bei Gewalt gegen Kindern. Und wir haben halt diese Notfalldienste, wo wir Akutsituationen bewältigen müssen, die sind ganz zentral, dass sie das ganze Jahr über erreichbar sind. Aber Einsamkeit ist ein Problem, was das ganze Jahr besteht und Weihnachten hält einem den Spiegel vor. Insofern ist das eine Aufmunterung, vielleicht sich irgendwo anzumelden, in einen Verein zu gehen und etwas gegen diese Einsamkeit aktiv zu tun.
Hm. Wichtiges Stichwort, was Sie genannt haben, Gewalt. Frauenhäuser haben auch oft großen Bedarf, also beziehungsweise werden häufig kontaktiert, gerade an den Feiertagen.
Genau, und es sind auch dann diese gemischten Gefühle, man will nicht allein feiern, man versucht nochmal einen Neuanfang, gerade um diese Tage, und es eskaliert dann wieder. Auch da ist die gute Vorbereitung eigentlich sehr wichtig. Und zur Vorbereitung gehört, wenn man weiß, es kann zu Hause entgleisen, gerade wenn auch noch Alkohol im Spiel ist, dass man Telefonnummern bereit hat, dass man sich Hilfe holt. Die Polizei ist mittlerweile gerade im Umgang mit eskalierender häuslicher Gewalt extrem gut geschult. Also, dass man sich, wenn es anfängt zu entgleisen, zu seinem eigenen Wohl und zum Wohl der Kinder Hilfe holt.
Ich wollte gerade sagen, das Wohl der Kinder steht ja auch im Vordergrund. Also, die stehen zwischen den Fronten dann.
Die stehen absolut zwischen den Fronten. Ich habe eine ganze Sammlung von Kinderzeichnungen, die diese Gewaltverhältnisse darstellen. Das ist für Kinder auch was unglaublich Beeindruckendes. Und viele Kinder erzählen auch in Therapien, dass sie meinen, dass sie die Konflikte der Eltern ausgelöst haben, weil sie an Weihnachten oder an solchen Stresssituationen was falsch gemacht haben. Also auch da aus der Situation rausgehen, sich Hilfe holen, ist dann das Beste für alle Beteiligten.
Am Telefon ein Hörer aus Saarbrücken. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo.
Bitte sehr.
Bei uns ist die Situation, und zwar muss ich da ganz kurz ausholen, meine Frau und meine Schwester, ich habe also zwei Schwestern, und eine Schwester davon verträgt sich mit meiner Frau nicht. Ne? Also wir sind schon seit 15 Jahren zusammen. Und das hat sich nie großartig vertragen. Das Ganze ist sogar noch ein bisschen schwieriger geworden. Nachdem wir unsere Tochter bekommen haben, im Dezember ist sie geboren, letzten Jahres, wird jetzt ein Jahr alt. Und die hat dann nicht mal gefragt, wie es meiner Frau geht oder später auch nicht, wie es unserer Tochter geht. Ne? Also wir haben das ganze Jahr so über so gut wie nichts mehr miteinander zu tun. Auch verschiedene Gespräche haben nichts gebracht.
Aber ne? Man hat an alles Weihnachten aber schon?
Ja, und dann kommt die Mama ins Spiel. Wir feiern dann gemeinsam Weihnachten und ich lade sie dann nur ein, weil ich weiß, dass dann meine Mama damit sehr schwierig, also doch Probleme hätte. Ne? Verstehe ich ja auch, um Gottes Willen, ist ja auch ihre Tochter. Und sie kommt dann auch tatsächlich mit ihrem Freund, aber dann ist es so, dann sind diese belanglose Gespräche nur an der Oberfläche, ist dann halt auch nicht das Wahre für Weihnachten. Man sitzt eigentlich da und denkt, boah, wir haben das ganze Jahr nichts miteinander zu tun, aber macht man dann der Mama zuliebe. Ne? Und das ist dann schon eine schwierige Situation im Endeffekt.
Und Sie fragen sich, was kann ich da tun, außer das Fest überstehen? Herr Fegert. Genau.
Ja, vielleicht sind wir jetzt etwas zu kurz vor diesen Weihnachten. Aber wenn Sie das über das ganze Jahr so beschreiben, denke ich, macht es viel Sinn, sich eigentlich auf die Weihnachtsgeschichte zu besinnen, dieses Kind, was in der Mitte ist. Sie haben ja dieses kleine Kind beschrieben. Und eigentlich sollten Sie ja in den bestmöglichen Bedingungen für Ihr Kind an Weihnachten da sein. Sie argumentieren jetzt noch sehr stark aus der Kinderposition ihrer Mutter gegenüber und wollen das der Mutter irgendwie recht machen. Ich glaube, genau, dass das Jüngste, das Kleinkind, eigentlich auch sein Recht hat, seine Familie zu erleben, denn es ist ein Fest der Familie. Und dann könnte man vielleicht mal überlegen, wie macht man das im Wissen um den Konflikt, dass man eine gemeinsame Aktivität macht, dass man einen Zoobesuch macht oder irgendwas, was ohnehin vorstrukturiert ist, aber dass man nicht quasi eine offene Situation schafft, wo alle rumsitzen und jeder weiß, hier wird was unter die Decke gekehrt. Weil das erleben wir dann später bei den Jugendlichen, wenn das Kind aufwächst, dann kriegen die mit, ich habe vorhin mal gesagt, denen kommt das wie Fake vor, die richtig, wissen um genau die Konflikte das ganze Jahr über und dann wird das an einem Tag anders aufgeführt. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass ihr Kind sie auch so erleben kann, dass sie authentisch sind, auch an dem Tag, und dass sie sich damit wohlfühlen.
Und es gibt ja auch mehrere Feiertage, ne?
Genau, man kann das auch ein bisschen.
Man kann ja ein bisschen schieben.
Man hat ein Repertoire. Ja. Danke, Herr Winkelheim.
Können Sie was damit anfangen?
Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt ist es ja so, ich bin an sich, bin ich ein sehr authentischer Mensch im Freundeskreis als auch in meinem Berufsleben. Von daher ist das auch komplett wider meiner Natur. Ne? Deswegen ist es dann halt doch schon wichtig, dass man sich dann auf den einen Punkt konzentriert. Das ist dann unsere Tochter und dann macht das Ganze dann doch ein bisschen erträglicher.
Also Projekt Weihnachten 2024.
Genau, stoßen
wir an. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und gerne. Grüße nach Saarbrücken ins schöne Saarland. Und am Telefon eine Hörerin aus Baden-Württemberg. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Bitte sehr.
Ich hätte eine Frage, ob ich alles richtig mache oder was ich noch tun kann.
Folgendes. Wer macht schon alles richtig?
Das stimmt auch wieder. Also das Verhältnis zu meiner Schwiegertochter ist vergiftet seit Jahren. Ich habe immer wieder versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sie lehnt aber jedes Gespräch ab. Mein Sohn, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, habe ich gesagt, was ist denn los? Dann hat er gesagt, ich will mich raushalten, Mama. Ich will nicht zwischen die Fronten geraten. Dann habe ich gesagt, das verstehe ich. Und habe dann also Weihnachten, was immer schon ziemlich verkrampft war, speziell nach dem Tod meines Mannes, wurde es dann also noch schlimmer vor 10 Jahren. Dann habe ich beschlossen, weil die Atmosphäre so vergiftet war und habe gesagt, ich komme nicht mehr wie die Jahre zuvor üblich am 24. zu euch. Das ist doch nur ein verkrampftes Zusammensein und die Kinder spüren es, aber es wird nichts angesprochen. Und mein Sohn hat dann nur aufgejault und hat gesagt, ja, aber ich will, dass du kommst. Und ich bin dann aber weggeblieben. Ich habe immer wieder, auch später, Gesprächsangebot gemacht. Sag, wenn ich sie mal überhaupt ans Telefon gekriegt habe und habe gesagt, Marion, lass uns doch mal miteinander reden. Was ist eigentlich los? Womit habe ich dich so verletzt oder was kann ich tun? Und da kam nur dann zurück, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, ich habe keinen Gesprächsbedarf. Und dann habe ich nur gesagt, das ist schade. Und seitdem bleibe ich weg. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Tochter und zu meinem Schwiegersohn und könnte dahin, ziehe mich aber an Weihnachten jetzt völlig raus. Jetzt einfach meine Frage, mache ich das richtig, dass ich mich da zurückziehe, vor allen Dingen bei meinem Sohn, der also schon käsebleich wird, wie ich einmal unangemeldet bei ihm vor der Tür stand. Also es scheint ihn sehr zu belasten.
Der kommt dann wirklich total unter Stress, ja.
Ja, ja.
Ja. Ich habe ja vorhin mal das Bild vom Kreidekreis angesprochen, dass es dann sinnvoller ist, loszulassen. Es steht mir nicht an, jetzt hier Schulnoten zu verteilen und zu sagen, ob sie es richtig machen oder nicht. Ja, das ist auch nicht mein Anliegen. Aber ich denke, es ist auch eine Kunst, loslassen zu können und zu sehen, dass quasi alles andere zu einer Eskalation führen würde. Ja. Insofern tragen Sie einen Teil von dem Schmerz letztendlich auch darum, um Ihrem Sohn das zu erleichtern und ihm sein Leben lebbar zu machen, auch an den Feiertagen. Das ist sicher auch was, also der Konflikt bleibt ja weiter da, ob Sie hinfahren oder nicht. Ja, Sie werden als Abwesende irgendwo auch anwesend sein in der Situation. Aber es ist Ihr Beitrag, sich rauszunehmen. Ob der Beitrag so weit gehen muss, aber auch da, das sind Lebensentscheidungen, das ist jetzt kein psychiatrisches Problem, dass Sie sich neutral verhalten und auch zu dem anderen Paar, also zu Ihrer Tochter, nicht gehen. Das weiß ich nicht, weil sie haben ja auch Bedürfnisse und sie haben ja auch ein Recht auf Nähe. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind sie verwitwet. Weihnachten bedeutet ihnen vielleicht etwas. Also vielleicht muss man auch nicht alle Bedürfnisse opfern. Und vielleicht sucht man auch mal eine Ebene, wo man da quasi nur mit den Kindern drüber sprechen kann, damit es ausgesprochen ist, dass das keine Bevorzugung oder irgendwas ist, sondern eine Akzeptanz einer Situation, die sich so eingestellt hat.
Okay, prima. Also, dann bin ich sehr zufrieden, wie ich das bis jetzt gelöst habe und werde gucken, wie ich weiter damit zu Streich komme.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Und lassen Sie sich's gut gehen an Weihnachten.
Ja, genau. Ja.
Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss und Grüße nach Baden-Württemberg. Wir haben aus Erlangen, aus Bayern, eine Mail bekommen von einer Hörerin, die berichtet, sie ist seit 17 Jahren in Deutschland. Sie findet, dass die Leute in Deutschland sehr egoistisch bei Festen sind und sehr wenige Leute sich verzeihen wegen vergangener Probleme und diese immer wieder neu aufkommen lassen. Ihre Kinder, die hier aufgewachsen sind, berichtet sie, haben auch diese Züge und suchen mehr Streit als die Leute aus dem Süden und haben weniger Verlangen nach Harmonie, wenn man mit der Familie ist. Man kann hier nicht über seine Differenzen hinwegsehen und fokussiert sehr auf das Negative.
Ja, ein bisschen Beispiel haben wir in der Sendung ja auch gegeben. Dieser Blick von außen hilft vielleicht auch weiter. Ich war im Studium ein paar Jahre in Frankreich, war im Schüleraustausch in Frankreich und habe Familie dort mit einer größeren Selbstverständlichkeit, also ich meine auch die Großfamilie, erlebt. Und Frankreich ist jetzt noch relativ nah bei uns dran. Ich glaube schon, dass es in anderen Kulturen sehr viel mehr zur Normalität gehört, dass man sich mal streitet und dass man aber auch wieder zusammen ist, aber dass man auf jeden Fall als Moment, Familie zusammenhält.
Mit einem S oder mit zwei S?
Beides.
In Frankreich wird ja viel Streit am Tisch ausgetragen und dann auch wieder beglichen. Einen Hörer schreibt, er muss weinen und lachen zugleich, was seine Familie betrifft, hat mehrere Kinder und die haben beschlossen, dass sie kein Weihnachten zusammen verbringen. Er hofft sich Ratschläge, wie man es friedlich verbringen kann. Konflikte liegen in der Luft und er freut sich auf Tipps.
Ja, wie gesagt, die Konflikte zu erkennen ist ja schon mal gut. Sie kurz vorher im Sinne eines Waffenstillstands lösen zu wollen, ist sicher die zweitbeste Lösung. Wichtiger ist es eigentlich, das ganze Jahr über zu schauen, was will ich eigentlich mit den Personen anfangen, mit denen ich Weihnachten feiere, was verbindet mich, was sind die Konflikte, wie lassen die sich lösen, haben die auch überhaupt noch eine Bedeutung? Wenn die immer nur vor Weihnachten hochkommen, weil man sonst nichts miteinander zu tun hat, dann muss man sich auch fragen, ist es richtig, dass man sich in Anführungszeichen das antut, gemeinsam zu feiern, oder feiert man nicht mit Freundinnen und Freunden, mit Personen, mit denen man schöne Stunden verbringen will.
Aber dann hängt es davon ab, welche Entscheidungen die getroffen haben.
Genau.
Also man muss dann auch sozusagen Gleichgesinnte finden.
Das ist so, aber vorhin wurde ja auch von einem Hörer angesprochen, dass relativ viele Leute vor dem Problem stehen, an Weihnachten einsam zu sein. Viele sich diese Gedanken machen, das merken wir ja auch bei der Resonanz dieser Sendung. Wie geht man mit diesen Tagen um? Ich glaube, wenn man mit genügend Abstand darüber spricht und nicht erst quasi jedes Jahr Mitte November merkt, oh Gott.
Wir haben das noch nicht geregelt.
Wir haben das noch nicht geregelt, ja. Dann wird das auch vielleicht nicht so dieses Problem und hat es auch eher eine Leichtigkeit, wie man das mal ansprechen kann.
Bei vielen Mails haben wir auch so noch kleine Tipps bekommen, fand ich ganz spannend. Und großer Trend, reduziert. Also dann ist entweder Verzicht auf Weihnachtsbaum oder man macht mit dem Essen, improvisiert man und macht nicht so einen Stress. Oder man sucht nach einer ganz anderen, einer ganz neuen Form, mit der alle gut leben können.
Das finde ich hervorragend, weil es im Prinzip doch vorsieht ein Programm, also Halt gibt, aber gleichzeitig sagt, wir probieren mal was anderes, ob uns das nicht besser passt, ob das auf unsere jetzigen Bedürfnisse nicht angemessener ist, ob wir wirklich diesen ganzen Stress so haben wollen.
Familienkonflikte unterm Weihnachtsbaum. Herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns gemailt oder die uns angerufen haben. Dank an Professor Jörg Fegert. Er ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Ulm. Herr Fegert, schön, dass Sie hier waren, dass Sie so viel Zeit genommen haben für uns. und Blutfette von gutem und schlechtem Cholesterin, das Thema der Sprechstunde in einer Woche. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, schöne Feiertage. Martin Wegleide war am Mikrofon.